Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Buchclubs. In der heutigen Folge besprechen wir George Orwells Farm der Tiere. Ich bin euer Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine allerwundervollsten Co-Hosts Simon und Tim. George Orwell ist übrigens nicht der bürgerliche Name dieses Autoren, sondern ein Künstlerpseudonym, das er sich zugelegt hat, hat in seiner schriftstellerischen Karriere immer wieder sehr gut recherchierte bzw. Bücher, die sein tatsächliches Leben beschrieben, geschrieben. Also er war so etwas wie ein Method Actor unter den Autoren zu seiner damaligen Zeit. Beispielsweise war sein Erstlingswerk eine Erzählung über die armen Viertel. Und während dieser Phase des Schreibens hat er selber in eben diesen armen Vierteln in einer Unterkunft gelebt und erzählt somit sehr nah an der Realität. Und das zieht sich ein bisschen durch sein künstlerisches Schaffen. Und zwar war George Orwell Zeit seines Lebens eigentlich immer ein überzeugter Sozialist. Und so ist er auch dann in den Wirren des Zweiten Weltkrieges und der darum liegenden Zeit in den Spanischen Bürgerkrieg eingetreten. Und zwar hat er versucht, die sozialistische Seite dieses Bürgerkrieges gegen das faschistische Regime zu unterstützen. Und diese Zeit scheint ihn wohl sehr stark beeinflusst zu haben, was seine Meinung dem Sozialismus gegenüber angeht, aber auch eben sein Empfinden von diktatorischen und faschistischen Regimen angeht. Also er ist da in einer Phase aufgewachsen, beziehungsweise hat er in dieser Phase das hautnah erlebt, was solche Regime in Menschen auslösen, welche Charaktereigenschaften sie hervorbringen und ob die Ideen wirklich immer nur golden sind und glänzen oder ob die Ideen sich nicht auch mal verändern können, wenn die Umstände die entsprechenden sind. Und aus dieser Phase ist eben dieses Werk Farm der Tiere entstanden. Es ist eine Parabel, ein sehr kurzes Buch, ist auch sehr kurzweilig zu lesen. Ich finde, es hat eigentlich nur Spannung, also es gibt kaum irgendwie großartige Phasen der Erzählung, die sich ziehen würden. Es ist immer Schlag auf Schlag, passiert irgendwas und es eskaliert immer weiter und man wird ständig überrascht mit der neuesten Hinterlist, die sich da irgendein Tier ausgedacht hat. Und also mir hat es sehr gefallen, das Buch zu lesen. Ich finde, das ist auch ein wichtiges Buch, das man weiterhin lesen sollte, was ja auch Teil der Schullektüre teilweise ist. Man liest es ja oft im Englischunterricht. Und ich finde, genau da hat es auch seine Daseinsberechtigung. Es sollte sehr vielen, wenn nicht sogar vielleicht von allen gelesen werden, finde ich. Und ich glaube, das spricht für sich. Für mich war es eine 10 von 10. Die Leseerfahrung hat mich voll abgeholt. Wie war es bei euch so?
Ja, schon mal der erste spannende Punkt, wo du sagst, sollte in der Schule gelesen werden, weil es tatsächlich gar nicht wenig Länder gibt, in denen dieses Buch verboten ist. Also an der Stelle mal kleines Shoutout an die Leute, die heutzutage immer noch Bücher verbieten und verbrennen. Aber das ist hier auch ein sehr, sehr beliebter Kandidat. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen auch nur noch mehr Kredibilität.
Ich habe es damals tatsächlich nicht in der Schule gelesen. Das erste Mal, dass ich es gelesen habe, kleine Anekdote, war, als ich hier Aufsicht für eine Mathe-Klausur hatte. Und die gehen immer 4 Stunden hier. Und ich glaube, ich hatte nach 3 Stunden das Buch durchgelesen. Und war dann die letzte Stunde etwas gebammt, dass ich hier irgendwie nichts mehr zu lesen hatte. Zum Glück hat meine Edition noch so ein paar Appendizes und so weiter. Aber ja, auch ich finde es eine absolute 10 von 10. Wie du schon gesagt hast, dass man denkt, okay, es kann jetzt halt irgendwie nicht wilder werden und es kommt auch immer wilder. Es gibt einige schöne Geschichten, die ich gerne ansprechen würde, die mir aus ökonomischer Sicht aufgefallen sind, kommen wir bestimmt dazu, aber ja, auch von mir wirklich, wirklich gut. Und ich habe es jetzt gestern nochmal gelesen und heute, also man kommt, glaube ich, wirklich so in 3 Stunden ganz gut durch. Also definitiv Empfehlung meinerseits auch.
Ja, es ist ja nicht das Magnum Opus von Orwell, aber es ist halt im Gegensatz zu 84 eher ein sehr kurzes Buch und ein Buch, was man, wie Simon schon gesagt hat, in einem Rutsch durchlesen kann. Und ich glaube, das ist auch dadurch, dass es so eine tierische Allegorie ist, für die meisten Leute leichter verdaulich als sowas wie 84, weil das schon auch mal unter die Haut geht. Bei mir persönlich ging es zum Teil sehr unter die Haut und das macht es ein bisschen angenehmer, ist vielleicht zum Einstieg, wenn man von Orwell noch nichts gelesen hat, ist das freundlicher. Und ja, grundsätzlich kann ich es auch nur weiterempfehlen. Also es ist nicht grundlos ein absoluter Weltliteraturklassiker. Und auch deshalb nicht grundlos in unserem Podcast hier, wo ja auch nur sehr, sehr ausgewählte Bücher überhaupt Chancen haben, mal einen Auftritt genießen zu dürfen. Und deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht die ein oder andere Person hiermit auch animieren können, dieses Buch in digitaler oder nicht digitaler Form mal zu konsumieren.
Simon, du hast am Anfang schon gesagt, dass du so einen Appendix hattest und im Vorgespräch hast du erzählt, dass das ja um diese einzelnen Charaktere der Geschichte geht und für was die stehen, also so eine Rolleninterpretation. Und das ist ja auch wirklich ein Merkmal dieser Geschichte. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, es ist ein sehr kurzes Buch, aber es hat unglaublich viele Charaktere und es gibt eigentlich keinen Charakter, das ist mir beim Lesen jedes Mal wieder bewusst geworden, der keine durchdachte Bedeutung hat. Also es gibt keinen, der nicht irgendwie mit Bedeutung aufgeladen ist und eine wichtige Rolle in der Geschichte einnehmen würde, obwohl es so viele sind. Und irgendwie schaffen die es alle, ja, einprägsam und wichtig zu sein, obwohl man oft irgendwie verwirrt ist, weil so viele Einzelstränge irgendwie aufgemacht werden, die in die Seele oder den Charakter des jeweiligen Tieres blicken lassen. Und dann kommt aber schon wieder das Nächste, weil alles immer Schlag auf Schlag passiert. Aber mich würde ganz besonders interessieren, wer denn eure Lieblingscharakter der Geschichte waren. Also können schon auch mehrere sein. Ich weiß, es ist schwierig, da einen rauszusuchen. Aber wenn ihr eine Top 1 habt, dann wäre es natürlich auch interessant zu wissen, wer das war.
Die Katze. Die Katze, die es immer geschafft hat, sich irgendwie rauszuschleichen und dann irgendwo wieder aufgekommen ist, wenn es zum Essen kam. Und dann habe ich gedacht, das ist aber eine Katze. Ja, ich lag gestern, ich war gestern mal auf dem Land gewesen und meiner Freundin und wir sind einfach so mitten auf die Wiese geflackt und ich habe dann gelesen, habe ich so vorgelesen, dann habe ich über eine Katze erzählt oder irgendeine Linie, irgendeine Zeile oder so vorgelesen und meinte, ja, klingt nach einer Katze. aber ja, genau, also wenn dann die Katze oder vielleicht den Esel, Benjamin heißt der, glaube ich, also ja. Ich habe das Englisch gelesen, den fand ich auch noch ganz, ganz interessant in seiner fast schon stoischen Art und Weise.
Ich finde den Esel auch cool, der ist einfach dieser, wie Simon schon sagte, der Stoiker. Aber ob das jetzt tatsächlich zu dem Tier passt, das ist natürlich die andere Frage. Bei der Katze hat's Orwell, glaube ich, am besten getroffen. Und ich erinnere mich noch an dieses Pferd, was ganz am Anfang zu Klebe verarbeitet wurde. Das war auch irgendwie ein ziemlich trauriges
Schicksal. Boxer.
Also ziemlich spät eigentlich.
Ja, das gegen Ende, ja. Nicht am Anfang, gegen Ende, ja. Dann zu Klebe. Das ist auch ziemlich, ziemlich trauriges Schicksal gewesen.
Ich habe 3 Top-Charaktere. Die Katze ist natürlich die Nummer 1 auf jeden Fall. Also die hat alles richtig gemacht. Die hat das System sofort ausgenutzt für sich selber. Vielleicht hier ein kleiner Spoiler. Also die Tiere der Animal Farm versuchen ja dann den Wildtieren auch irgendwie das Lesen und sowas beizubringen und sie mit zu integrieren, weil es ja noch am Anfang zu den Idealen gepasst hat. Und die Katze übernimmt ja gleich freudig diese Aufgabe und sagt, ja, ich will auf jeden Fall den Wildtieren hier was beibringen. Und dann versucht sie da eigentlich nur die Spatzen zu fangen auf dem Dach. Ja. Und also sie hat sofort das System ausgetrickst und nutzt es ja auch nur aus für ihren eigenen Vorteil. Das war schon das Sympathischste. Ich weiß nicht, was das so über uns aussagt, aber es ist schon ein cooles Tier. Und wen ich noch sehr interessant fand als Charakter, war der Rabe Moses. Den fand ich richtig interessant, der so den Klerus der Gesellschaft repräsentiert und der zuerst das System ja dominiert, also er ist das geliebte Haustier vom ehemaligen Hofbesitzer und nimmt da auch irgendwie diese Rolle ein, den Tieren immer nur Hoffnung zu machen, indem er ein Glaubenskonstrukt vermittelt, das ins Nachleben vertröstet. Dann wird er ja erst vom System gefressen und verjagt, als die Revolution stattfindet und kommt dann aber später wieder, als sie merken, dass sie doch wieder diese Vision brauchen, um über den Zustand hinweg zu trösten, so wie er halt eben ist. Na, das fand ich eigentlich schon eine extrem gelungene Storyline. Und wen ich noch mag, ist das weibliche Pferd, also das Kutschenpferd am Anfang. Die mit den Bändern in der Mähne und die ganze Zeit so die Vorteile des Hoflebens anpreist, während alle dagegen sind und zur Revolte bereit sind und sie dann sagt, ach nö, ach, gibt's denn da noch überhaupt Zucker, wenn hier keine Menschen mehr sind? Dann sage ich, ja, nee, Zucker gibt's nicht mehr, das ist aber auch schlecht. Und sie weiß halt, na, das ist eigentlich alles gut. Und dann haut sie ja auch direkt ab und rettet sich quasi selbst als einzigstes Tier. Also alle anderen Tiere bleiben ja bis zum Ende gefangen im System und kommen da nicht raus und können sich auch nicht erheben. Aber dieses eine Pferd schafft's am Anfang den Absprung zu machen und darf ihr Kutschenpferdleben weiterleben. Das fand ich auch cool.
Nicht ganz. Snowball hat's auch geschafft.
Man weiß es ja nicht. Man weiß nicht so ganz, was aus Snowball geworden ist.
Aber hätte ja sein können, dass er auch durch das Loch im Zaun einfach dann verschwunden ist. Das ist ein Rätsel, was ja nie aufgeklärt wird. Ich glaube, wir sollten, bevor wir jetzt halt hier wirklich in die Tiefe gehen, denjenigen unter euch, bei denen es vielleicht schon ein bisschen länger her ist, dass die Lektüre des Buches oder die es vielleicht noch nie gelesen haben, einen kleinen Kontext geben, um was es hier wirklich geht. Diejenigen, die die Videoversion unseres Podcasts konsumieren, haben es vielleicht schon gesehen, als ich das hochgehalten habe hier, das Cover meines Buches. Ja, und es geht zwar um die, ich würde sagen, das Experiment des Sozialismus in Russland von seinen Anfängen mit dem Sturz der Weißen, mit dem Sturz des Zares, der Aristokratie und die eben repräsentiert durch den Jones, den Farmer, den Besitzer des Manor Farm heißt, glaube ich. Und dann eben die Übernahme durch die Tiere, angeführt durch die Schweine, und wie sich das alles so eben entwickelt. Und wie wir schon gerade gesagt haben, dann hat man vielleicht auch irgendwie den Klerus, ja, der in Russland tatsächlich ja auch doch eine recht starke Einfluss hatte, auch geprägt eben durch die Nähe zum Zar schätzungsweise und dann halt auch verjagt wurde und all diese Geschichten und eben viele der, oder fast alle, wie du schon gesagt hast, Tom, der tierischen Charaktere in diesem Werk haben eben ein Pendant hin zu ihren wirklichen Vertretern. Das kann sein, dass es tatsächliche Personen sind, also wir haben diese beiden anführenden Schweine, den Napoleon und den Snowball, ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt, ich habe es nie auf Deutsch gelesen, leider.
Schneeball einfach.
Oh, Schneeball, okay, haben sie einfach ganz dreist übersetzt. Und die stehen ja, also Snowball ist, wenn ich mich alles täusche, Trotzki und Napoleon ist Lenin? Stalin? Ich weiß gar nicht genau, also historisch gesehen müsste es Lenin sein.
Ja, ist dieser Konflikt Trotzkisten gegen Leninisten.
Genau, genau. Und eben ergibt sich dann daraus diese Schweineelite, die dann die anderen alle unterjochen. Und ich meine, die Krux der ganzen Geschichte ist, dass im Endeffekt die alte Elite, oder die neue Elite, da präsentiert durch die Schweine irgendwann so aussieht wie die alte Elite und ich sie auch so verhält und die Schweine, und den Rest der Tiere eben noch mehr oder genauso oder wahrscheinlich noch mehr ausbeutet, als es die Menschen vorher gemacht hatten.
Das ist ja auch so eine ganz bezeichnende Szene. Am Ende gibt es dieses Treffen. Also die ganze Zeit steht die Farm der Tiere in Wettstreit oder in einem auch ideologischen Wetteifer mit den umliegenden Farmen, die ja von Menschen geleitet wurden. Und dann gab es immer wieder so Schmutzkampagnen, es gab auch Angriffe, also zum einen hat ja Jones versucht, die Farm einmal zurückzuerobern und dann gab es ja auch nochmal den Angriff von der Pillington Farm, glaube ich war es.
Einer von den beiden, ja.
Also da gab es ja diesen Streit dann und ja, die ganzen Schmutzkampagnen, zum einen von der Farm der Tiere über das schlimme Leben der anderen Tiere auf den anderen Farmen. Und auch diese die Taubenpropaganda, wo sie die Tauben immer geschickt haben, um den anderen Tieren die Revolution schmackhaft zu machen. Da gab es schon einen starken Streit. Und am Ende kommen sie dann auf die Animal Farm und trinken mit den Schweinen und halten ja sich gegenseitig Reden, wie toll das hier läuft auf der Animal Farm. Und dass ja die Tiere noch viel weniger Futter bekommen als bei allen anderen. Das ist ja super. Und die arbeiten auch viel mehr. Und es gibt gar keine Verhätschelung, das ist alles sehr, sehr schön und das sollte ein Vorbild für die ganzen, ja, kapitalistisch oder halt eben aristokratisch, monarchisch betriebenen Systeme sein.
Ja, also man hört halt eben hier dieses Geschmäckle raus, das ist eine Kritik an einem alten wirtschaftlichen System. Es ist eben die Frage, ich glaube, wir haben schon erörtert, dass Orwell an sich sehr stark im sozialistischen Feld war, ideologisch geprägt dadurch, und dementsprechend die Kritik wahrscheinlich jetzt halt nicht nur rund um Aristokratie war, sondern wahrscheinlich auch rund um die kapitalistischen Züge, die eben im Laufe des 19. Jahrhunderts aufgekommen sind. Was man dann dabei natürlich auch sieht, und das finde ich sehr reflektiert an dem Ganzen, wie er dann auch sagt, und ich glaube, das Buch ist 43, 44 rausgekommen, sowas, wenn mich alles täuscht. Dann auch eben schon mit dem Wissen, was eben vielleicht aus etwas, was positive oder erstmal gute Absichten hatte, ja, dann irgendwo dahin abgeglitten ist, dass ja im Prinzip das gleiche System wieder dasteht. Ich habe irgendwelche Eliten, die den Rest der Bevölkerung, sei sie jetzt tierisch oder menschlich, ausbeutet für ihr eigenes Gut. Und ich glaube, ich hatte so eine Szene, die ich sehr, sehr cool fand. Ich habe, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich es gelesen hatte, war bestimmt so 2-3 Jahre her oder sowas. Und als ich das nochmal gelesen hatte mit noch ein bisschen mehr ja, anderen Insights, ist eine kleine Anekdote, die ich ja einfach so hatte beim Lesen. Und zwar, es gibt diese eine Storyline, und ich würde sagen, die ist fast schon eine der zentralen Storylines. Und zwar, die Tiere versuchen irgendwann oder kommen auf die Idee, hey, lass uns doch eine Mühle bauen, eine Windmühle, und die kann uns dann helfen, ja, alles Mögliche anzutreiben. Dann haben wir elektrischen Strom, wir haben elektrische Melkmaschinen, alles Mögliche, und wir müssen nur noch 3 Tage arbeiten die Woche, und das ist im Prinzip der Himmel auf Erden so fast. Und ich meine, das ist natürlich eine ganz klare Parallele zwischen dem, was auch im Sozialismus versprochen wurde, oder nicht vielleicht im Sozialismus, aber im Marxismus. Ich meine, Marx wird an sich als so eine alte Ziege oder sowas am Anfang dargestellt. Weiß gar nicht, wie er hieß, Old Major oder sowas hieß er bei mir, der eben dann predigt, dass er irgendwie einen Traum hatte, wo ihm irgendwas so erschienen ist. Eben man sagt, okay, wir wollen diese Wildmühle bauen, und ja, aber dafür müssen wir halt ganz viele Ressourcen in Form von, ja, Kraft aufopfern, und andere Sachen müssen halt liegen bleiben. Und kleine Anekdote, durch meine rezente Lektüre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, habe ich gedacht, okay, das ist ja im Prinzip eigentlich genau die Kritik, die eben durch beispielsweise Autoren wie Mises, Ludwig von Mises gekommen ist, dass ich gesagt habe, hey, ich habe hier irgendein Ziel, das liegt sehr weit in der Zukunft, beispielsweise diese Mühle. Und das Problem ist allerdings, dass ich andere Ziele dadurch erstmal zurückstellen muss, beispielsweise Essen. Und das merkt man ja auch recht bald, dass den Tieren dann irgendwann nicht das Essen ausgeht, aber dass einiges an Hunger herrscht und dass die Rationen gekürzt werden müssen. Und das fand ich ein sehr nettes Beispiel eigentlich eben für dieses Ding. Ich sage, okay, ich habe irgendwie was ich künstlich von oben herabgesetzt durch die Schweine, die gesagt haben, hey, wir machen jetzt irgendwas, das hat in der Zukunft erst, lange in der Zukunft, in einem Jahr oder wie sie sagen, erst den Payoff. Und in der Zwischenzeit müssen wir halt dann irgendwie uns anderweitig zurückschneiden. Und das fand ich eigentlich ganz nett zu sagen, man, jedes 1:1 Beispiel, was man ja auch gesehen hatte, dass dann irgendwelche Großprojekte in der Sowjetunion durchgeführt wurden, die aufgrund von irgendwelchen Überzeugungen der Führungselite getroffen wurden und die eigentlichen Bedürfnisse der Bevölkerung dadurch zurücktreten mussten. Das fand ich, war ganz nett, ist so mir aufgefallen, wollte ich nur mal kurz eingegeben haben.
Ich meine, das ist ja auch der marxistische Traum, dass man es schafft, durch diese Wissenschafts- und Technologiegläubigkeit, also auch dieser endlose Fortschrittsglaube, der durch halt den Marxismus, glaube ich, zuerst so richtig wirksam propagiert worden ist. Ich glaube, alle Systeme davor waren gar nicht so sehr in diesem Fortschrittsglauben verhaftet. Also zumindest nicht als eine Grundprämisse der Funktion des Ganzen. Also die sind da konservativer rangegangen und sagen, das System funktioniert aus sich heraus im Status quo und in Zukunft. Und da war es ja eine Prämisse, dass diese Arbeiterrevolution erst dann diese Früchte trägt, wenn man es dann geschafft hat, dass die Arbeit automatisiert ist, dass der Arbeiter an sich völlig entlastet ist und gar nicht mehr darauf angewiesen ist, weil ihm ja alle Produktionsgüter gehören. Und diese Produktionsgüter müssen eben so hoch technisiert sein, dass sie auch die komplette Arbeit von alleine machen. Und deswegen war ja eben Technologie, Wissenschaft und vor allem auch Robotik so ein riesiges Prestigeprojekt, das ja auch zu gewissen Teilen Früchte getragen hat, also die gerade, also Weltraumfahrt und Satellitentechnologie und sowas, wurde ja dann auch sehr rasant in der Entwicklung vorangetrieben. Allerdings halt zu gigantischen Unkosten, die in anderen Systemen nicht gleichzeitig entstanden sind. Also dieses Forcieren auf Kosten der eigenen Leistungsfähigkeit, das hast du halt bei anderen nicht gemacht, die da halt mit einem Wettbewerbsgedanken rangegangen sind, die natürlich auch gleichzeitig mit diesem externen System in Wettbewerb standen. Das muss man natürlich dazu sagen. Also die USA haben in der Zeit ihre Fortschritte gemacht, weil sie in direkter Konkurrenz zur Sowjetunion gearbeitet haben. Das war ja auch irgendwo ein wichtiger Faktor, dass sie selber den Wettbewerb noch mitverzerrt haben durch ihre Bemühungen und damit den anderen Systemen noch geholfen haben.
So eine weitere Parallele, die einem auffällt. Nun gut, die Tiere arbeiten jetzt halt eben für dieses eine Ziel und im Laufe dieses Geschichtsstranges wird diese Mühle zweimal zerstört. Einmal, weil sie nicht wettergerecht gebaut wurde und dann im November ein schwerer Herbststurm kam. Und das zweite Mal während des zweiten Angriffs der Menschen, die dann mit Sprengstoff angekommen sind, um die Mühle dann in die Luft zu jagen. Erfolgreich. Und nun gut, dann wurden dafür eben sehr, sehr viele Opfer getrieben. Und man wollte aber eben nicht beweisen oder den anderen nicht zugeben, dass die Opfer, die gebracht wurden, so groß sind. Und das fand ich sehr amüsant, weil das eben diese Geschichten sind, die man aus eben solchen Ländern und solchen Zeiten noch kennt, eben zu sagen, hey, es gibt eben diesen, heißt bei mir Squealer, das ist einer dieser kleinen Schweinchen, die eben für den Oberkameraden Napoleon vielleicht sein Sprechrohr darstellt, könnte man so sagen, und dann immer verkündet, unsere Nahrungsmittelproduktion für, was weiß ich, Kartoffeln und Getreide und sowas ist nach oben gegangen und um 200%, 300%, 500% und die Leute, die tatsächlich, die Tiere, die dann eben wahrscheinlich konsumieren wollten, und so haben sich gedacht, bei uns kommt jetzt ja gar nicht so viel an, aber wenn der das sagt, dann muss er irgendwie schon recht haben. Und ich glaube, das ist einer der Kernkonzepte in diesem Buch, dieses, wenn er das sagt, muss er schon irgendwie recht haben. Also man hat ja schon einen blinden Glauben an das, was an Informationen von der Obrigkeit dort kommt. Also ich glaube, das ist schon eine, also war vielleicht in gewissen Schichten oder in gewissen Fällen durchaus der Fall, aber ich glaube, eine so krasse Hörigkeit von Informationen, die von oben gekommen sind, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder hat euch das auch irgendwie so ein bisschen hinterfragen lassen?
Es gab da noch diese eine sehr interessante Stelle, wo sie dann auch sagen, sie hätten lieber weniger Zahlen und dafür mehr Rationen gehabt.
Ja, genau.
Peter auch zum Beispiel. Also dieser Leidensdruck, der ist schon da. Und die Tieren, die merken auch irgendwie, dass es nicht läuft. Aber dieser Propagandaminister, der schafft es halt immer wieder, ihnen vorzugaukeln, dass das alles genau so richtig ist. Und er versucht ja auch, und das ist, glaube ich, stark von der damaligen Mode der Massenpsychologie. Also das um die Zeit rum war ja Gustave Le Bon mit der Psychologie der Massen noch sehr, sehr beliebt gewesen. Und ich glaube, dass er diesen Squealer oder in der deutschen Version heißt er manchmal Petzer, genau so versucht zu agieren, dass er halt zum einen immer die Vergangenheit umdichtet, da wo sie nicht genau passt zur Moderne, und dann aber auch immer gleichzeitig sagt im Status quo, also jetzt ist alles genau so richtig, wie es ist. Wir machen alles richtig und wir sind viel besser als alle anderen.
Ja. Ja, oder dann haben sie nicht auch irgendwann mal diesen Händler, als sie sich dann durchringen, weil an sich, und das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema dieses ganzen Werkes, am Anfang werden irgendwelche Regeln aufgestellt und dann gibt es dann diese 7 Gebote, beispielsweise man darf keinen Alkohol trinken oder kein Tier darf ein anderes töten, man darf nicht in Betten schlafen, all diese Sachen, die dann nach und nach immer wieder angepasst werden, geändert werden. Und eines eben ist auch wahrscheinlich davon, dass man, oder man wollte auch nicht mehr mit Menschen interagieren so, und dann ringen sie sich doch durch, eben mit einem, ja, einem Mittelsmann zu interagieren, der sie mit dem globalen Markt so ein bisschen verbindet. Ja, auch das wieder eins zu eins die Parallele zur Realität, als dann, nachdem die Revolution sich einigermaßen eingegroovt hatte, dass man dann versucht hat, eben trotzdem noch im, ja, mit die Güter sich zu kaufen, die man sonst eben nicht intern kaufen konnte oder herstellen konnte, auf dem Weltmarkt einzukaufen, also jetzt für die Sowjetunion. Und dann holen sie eben diesen Händler bei sich rein, und um dann zu verstecken, dass sie vielleicht Mangel an gewissen Lebensmitteln haben, füllen sie die Säcke bis so kurz unter den Rand voll mit Sand, und dann packen sie dann da oben die wahren Lebensmittel rein, sodass es aussieht, als wäre volle Säcke. Und das erinnert mich, da gibt es auch diese eine Story aus Nordkorea, wenn du da durch irgendwelche Straßen rennst, dass du dann volle, also in Pyongyang natürlich, volle Läden, Schaukästen siehst, und dass es aber alles Plastik ist. Oder dass du halt einfach dementsprechend gar nicht so viel Essen da ist. Ich weiß nicht, wie wahr das ist. Ist mir einfach nur mal irgendwann über den Weg gekommen. Hat mich irgendwann daran erinnert.
In China wird das auch sehr viel praktiziert tatsächlich, wenn da irgendwelche Staatsbesuche sind in so regionalen Government Offices, dann machen die irgendwelche kahlen Wiesen voll mit Plastikblumen, damit es halt aussieht, als würde da alles blühen und tipptopp laufen. Also das ist in der Region und in der Philosophie da definitiv gang und gäbe.
Was mir dazu einfällt, es gibt ja in Nordkorea diese eine Vorzeigestadt, die sie gebaut haben, und das ist auch so, dass die da den wissenschaftlichen Fortschritt repräsentieren wollen. Also da sind vor allem halt die großen Staatswissenschaftler untergebracht, aber auch die irgendwie in der Technikindustrie oder so arbeiten. Und da läuft immer alles. Also die haben immer Strom, die haben auch Straßenbeleuchtung. Das hat der Rest von Nordkorea ja zum Beispiel gar nicht. Und also das ist halt so eine Stadt, die wird funktional am Laufen erhalten, egal wie schlimm es außenrum ist. Und dann versucht man die immer zu benutzen, um zu zeigen, wie toll es eigentlich läuft. Ja. Und man muss ja nur zu dieser Elite gehören, um die ganzen Vorteile auszukosten. Und das ist ja auch wieder so eine Parallele zu Farm der Tiere, weil die Schweine sich selbst zur Elite machen. Also Napoleon hat es ja von langer Hand geplant, indem er dann diesen Umsturz mit seinen Hunden, die er ganz am Anfang auf sich erzogen hat, plant und umsetzt. Dann gibt es ja irgendwann auch nur noch die Nachkommen von Napoleon an irgendeinem Punkt der Geschichte. Und alle anderen Schweine sind mehr oder weniger weg. Und dann hat er nur noch so seinen treuen Petzer oder Squealer, der für ihn die ganzen Reden schwingt. Dann gibt's Napoleon, dann gibt's die ganzen weiblichen Sauen und dann gibt's dann nur noch Napoleons Kinder. Und die sind die einzigen, die irgendwie den ganzen Komfort und Luxus genießen können in dieser Gesellschaft, und halt eben noch die Hunde. Und das hat mich so am Ende an unsere Managerialism-Folge erinnert.
Ja.
Weil auch gesagt wird, dass es irgendwie auffällig viele Schweine und Hunde gibt und denen geht's allen gut im System. Und das sind ja zum einen halt diese exekutiven Organe, also eben die Hunde, die Staatsmacht verteidigen und
verteidigen?
Nur verteidigen.
Vergehen war schon richtig.
Ja, es war ein freudscher Versprecher, den ich da gerade abgewürgt habe. Und dann gibt es eben die Schweine, die den Staatsapparat, also das Beamtentum mehr oder weniger, plus halt die Herrscherkaste repräsentieren. Und die sind alle fett und denen geht's gut und alle anderen werden da bis zum letzten Tropfen ausgepresst.
Shoutout an Annalena Baerbock und den 180 Kilometer Flug von Frankfurt nach Luxemburg während Nachtflugverbot zur EM. Habt ihr mitbekommen, oder?
Ja.
Sie will auf jeden Fall viel weniger jetzt fliegen.
Ja.
Ja. Aber genau das ist ja das Ding. Ich meine, irgendwann hast du halt dann diesen inzestuösen Sauhaufen, der halt dann nichts mehr zusammen.
Also ich finde das auch, ich gebe euch natürlich vollkommen recht, das ist im Prinzip einfach nur eine Geschichte darüber, was passiert, wenn einfach absolute Macht irgendwie in irgendeiner Form besteht. Dann ist der Anreiz für das Individuum, das eben vielleicht nur ein Fetzen der Macht hat, diese Macht auszunutzen für seinen Vorteil, einfach immens. Und das sehen wir dann eben auch, was passiert eben mit den Schweinen. Und auch, was ich einfach unfassbar lustig finde, also ich habe ja schon diese 7 Grundregeln dann angesprochen und diese werden dann ja immer wieder ganz merkwürdig und auf interessante Weise adaptiert. Ja, am Anfang hieß es, wenn man möchte, sich ja überhaupt nicht mehr den Vergnügen der Menschheit frönen und dementsprechend darf man beispielsweise auch nicht mehr in Betten schlafen. So, das ist, glaube ich, einer der oberen Regeln gewesen. Und dann kommt raus, dass die Schweine, die dann halt eingezogen sind in das Bauernhaus, wohingegen jeder andere noch in der Scheune schlafen muss, in den Betten schlafen. Und dann sagt er, ja, aber schau mal genau hin. Und dann steht da auf einmal, dass du nicht in Betten schlafen kannst darfst, sondern du darfst nur, du schläfst in Betten schlafen, aber halt eben nicht mit den Bettlaken oder mit den Betten, mit den Bettdecken drauf. Irgendwie sowas. Und dann sagt er, ja, da halten wir uns ja dran. Und dann jedes Mal kommt es halt irgendwie vor, dass diese Regeln sich geändert werden. Und das Lustigste fand ich, als sie dieses dieses Fass Whisky entdecken und dann feiern sie mal richtig und trinken einen richtig über den Durst und dann kommt der Squealer so raus am nächsten Tag richtig verkatert und teilt dann mit Schock den ganzen Menschen mit so, ja, unser Top-Comrade, der Napoleon liegt im Sterben, aka hat einfach gerade nur einen richtig harten Kater. Und erholt er sich natürlich und alle sind wieder happy, dass der Oberführer hier wieder unter den Lebenden weilt. Und dann wird halt darüber nachgedacht, Mensch, das war eigentlich ganz nice, diese Party, die wir hier gefeiert haben, wie wir dann Bier brauen können. Also natürlich nur die Schweine, der Rest der Farm bekommt davon natürlich nichts mit. Und dann wird eben diese Regel adaptiert zu, ja, du darfst nicht im Exzess trinken. Das fand ich einfach unfassbar lustig. Aber das ist eben auch das Problem, wenn du eine ausführende Gewalt hast, die beispielsweise auch die Regeln schreiben kann, darf und macht. Ich meine, gut, da ist es noch so ein bisschen anders, weil es immer so Nacht- und Nebelaktionen sind, wo Squealer dann einfach auf irgendeine Leiter steigt und dann irgendwie diese 7 Commandments mit seinem neuen Pinsel dann halt irgendwie editiert. Aber das hatte mich erinnert, und zwar das, was recht rezent ist, was in den USA passiert ist, und zwar die Chevron Deference. Das haben hier wahrscheinlich nicht so viele Leute mitbekommen. Allerdings war das ein Präzedenzfall in den USA, und in den USA ist es ja so, dass man recht viel Präzedenzrecht hat. Fälle, auf die sich jemand stützen kann, wenn er dann neue Fälle hat. Und die dann eben als Leitsignal nehmen kann. Und was eben passiert ist, ganz grob jetzt nur, dass vielen von diesen netten 3-Buchstaben-Agenturen der Staates, also sowas wie die FDA oder die Environmental Protection Agency, die EPA, dass denen extremst viel Macht gegeben wurde in der Interpretation der Gesetze und dass diese dann eben auch adaptiert worden konnten und auch dann eben eingesetzt werden durften. Und das hat eben dazu geführt, dass die extremst gewuchert haben. Und jetzt gab es halt eben vor kurzem diesen Gerichtsspruch, dass eben das nicht mehr der Fall sein darf. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt, was die Folgen sind. Ich habe irgendwie schon mich mal kurz damit beschäftigt und dann kam raus, Millionen schwere Lawsuits jetzt schon, oder ja, die sich in den Startlöchern befinden. Aber Ähnliches habe ich halt eben da gesehen, wenn du das exekutive Organ hast, was halt auch irgendwie die Legislative sein darf, da konnte man nicht wirklich viel Gutes bei rum. Also Gewaltenteilung ist schon irgendwie eine schicke Idee gewesen.
Da sind wir wieder bei der Katze, ne? Am Ende des Tages denkt jeder an sich selbst und macht halt mit den Möglichkeiten, die ihm gegeben wird, das, was für ihn am meisten rausspringen lässt. Und das ist dann entweder, dass du halt das Reglement der Food and Drugs regelst und halt auch durchsetzt und dann auch links und rechts mal unter der Hand wahrscheinlich abkassierst. Oder dass du halt nachts fliegst, wenn du nicht fliegen darfst. Das dich halt nicht interessiert. Ja. Das ist nicht verwunderlich, dass solche Dinge passieren.
Zwei Gruppen von Tieren oder beziehungsweise zwei Tierarten, die komplett anders waren und die halt voll durchideologisiert waren vom System. Das waren einmal die Schafe, weil ganz am Anfang haben die Schweine ja schnell festgestellt, diese 7 Regeln, die der Old Major damals aufgestellt hat, die sind zu komplex und die Tiere können die sich gar nicht merken. Und dann mussten die das ja schon runter reduzieren auf eine Regel und dann haben sie ja gesagt, okay, 4 Beine gut, 2 Beine schlecht. Und die hatten dann sehr schnell rausgefunden, dass sie diese Schafe eben dazu instrumentalisieren konnten, dass die da diese Propagandachöre die ganze Zeit machen an den richtigen Stellen. Also wenn es damals, als es noch Diskussionen gab zwischen Napoleon und Schneeball, um Schneeball zu unterbrechen und später halt dann, um die Tiere immer wieder zu unterbrechen, bevor sie irgendwie anfangen, sich zu viele Gedanken zu machen oder zu viele Dinge laut auszusprechen, kamen dann immer die Schafe dazwischen und haben vier Beine gut, zwei Beine schlecht geblökt. Und die sind so durchideologisiert, dass sie ja dann später auch fraglos sich umtrainieren lassen und auf einmal vier Beine gut, zwei Beine besser blöken, als die Schweine auf die Idee kommen, auf zwei Beinen jetzt zu gehen. Und wer noch bis zum Ende an das System geglaubt hat, war ja Boxer. Also Boxer war ja für die Geschichte repräsentativ der Held der Arbeit aus dem Kommunismus. Und er war immer das strahlende Vorbild, das Zugpferd, was das System irgendwie am Laufen gehalten hat. Der am härtesten arbeitende Arbeiter, den man sich vorstellen kann, der immer mehr von seiner Kraft und von seiner Zeit opfert, nur damit es halt funktionieren kann. Und genau so war es ja dann auch in der DDR zum Beispiel. Da hatte man ja auch immer die Helden der Arbeit, die dann als strahlende Vorarbeiter irgendwie gelten sollten für die ganze Bevölkerung. Das ist auch was, was in Atomic Heart, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, Atomic Heart ist ein Computerspiel, was so ein bisschen den zuerst gelungenen Erfolg der Sowjetunion abbildet und dann geht aber alles ganz schrecklich schief und man läuft so durch die Trümmer. Und da ist es auch so, dass überall in jedem Betrieb, den man da so durchläuft im Verlauf des Spiels, immer diese Helden der Arbeit da drin sitzen. Und dann gab es auch so Scores, also ein bisschen wie dieser Social Credit Score in China, die einzelnen Protagonisten hatten, um dann zu zeigen, wie gut waren die in das System integriert und wie stark waren die in der Arbeit, die sie gemacht haben. Das war schon ziemlich interessant. Und Boxer war halt genau dieser Held der Arbeit, der sich ja dann letztendlich auch überarbeitet hat, um diese ganzen Windmühlenprojekte durchzusetzen und dann aber vom System ganz schamlos gefressen wird. Also das ist ja dann das, wo auch kurzzeitig mal Benjamin seine zynische oder neutrale Rolle verlässt, als sein alter Weggefährte und Freund Boxer einfach eiskalt vom Abdecker geholt wird, obwohl er eigentlich nur gebrechlich und alt ist und jetzt in Rente müsste. Und die Schweine lassen den halt einfach schlachten und verkaufen den für noch mehr Luxus. Also den diese einen, Geschichte, der wirklich an die ganzen Ideen geglaubt hat.
Diese Geschichte, natürlich hat Orwell das schon vorher veröffentlicht, das Buch, aber so eine ähnliche Geschichte mit dem Held der Arbeit hat sich ja dann auch in der Sowjetunion tatsächlich dargestellt, einige Jahrzehnte später, als dieser erste Mensch, der erste Kosmonaut ins All gekommen wurde. Weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Der erste Mensch, der im All war, war ja kein Amerikaner, sondern einer von der Sowjetunion. Und das war ja auch ein normaler Bursche irgendwo vom Land, der sich halt dann durch dieses Training da durchgerungen hat und sich halt dann einfach mit harter Arbeit an diesen Platz gar gekämpft hat, dass er der Erste sein konnte, der ins Weltall geht und natürlich auch wieder zurückkommt. Und der wurde ja dann auch über Jahre dort rumparadiert. Also es war ja wirklich absurd, wie sie diesen Celebrity-Status da ausgemolken haben und immer wieder erzählt haben, wie es eben der ist, der kleine Mann, der irgendwo keine politischen Wurzeln oder sowas hatte, sondern sich einfach mit harter Arbeit hochgearbeitet hat und dass das ja jeder schaffen kann. Also diese American Dream, Soviet-Style sozusagen. Und das ist ja schon sowas, was Orwell damit gewisserweise vorausgesehen hat.
Ich weiß nicht, ob er es vorausgesehen hat. Es ist, glaube ich, ich finde die Rolle des Boxers halt sehr interessant. Also wir haben am Anfang gesagt, okay, die wollen beispielsweise allen Tieren das Lesen beibringen, das Schreiben, weiß ich es ja gar nicht mehr, aber es schaffen es ja nur die wenigsten. Ja. Also wir haben den Esel, der kann lesen, das eine Pferd kann, glaube ich, so ein paar die Buchstaben, aber kriegt es irgendwie nicht hin. Und Boxer, das fand ich natürlich ein bisschen tragikomisch, schafft es ja, das A, B, C, D irgendwie hinzubekommen, Er schafft es auch immer bis G, aber irgendwann vergisst er dann wieder, was ABC ist, und D auch. Und dementsprechend gibt es dann auf. Ja. Also ich an sich finde ich ihn schon im Spirit von viel Muskeln und wenig Hirn ziemlich inspirierend, weil er halt einfach sagt, ich muss einfach nur weiterarbeiten, ich muss einfach weiter powern, so, und er ist ja auch einfach mieses Viech, no pun intended. Und ja, hat dann die ganzen Steine, die er durch die Gegend schleppt und sowas. Von daher finde ich ihn tatsächlich von seiner Arbeitsethik sehr inspirierend. Aber er schafft halt irgendwie nicht, er hat diesen einen Moment, wo er so sagt, so, nee, das verstehe ich hier gerade nicht, was du von dir gibst, Squealer. Und dann sagt Squealer so, aber Napoleon hat es doch gesagt. Und er, wenn Napoleon das sagt, dann wird das schon so stimmen. Und dann geht er halt weiter in seinem Trott und vergräbt sich darunter und sieht halt einfach nur das Einzige aus, einfach in mehr Arbeit. Und ich glaube, das ist jemand, dem der Traum sehr, sehr gut verkauft wurde. Und ich glaube auch, dass, wenn wir hier die Parallelen ziehen zu, ich will es jetzt nicht nur sagen, der Sowjetunion, sondern auch vielen anderen Systemen, die den Zweck heiligen und darüber jedes Mittel auch im Prinzip gewährleisten. Mhm. Nämlich zu sagen, hey, wenn wir das nur schaffen, dann ist alles gut so. Und das ist jemand, dem ein Traum verkauft wurde. Und das sehen wir heutzutage millionenfach. Wir haben häufig schon drüber nachgedacht, ja auch, aber auch drüber geredet, eben, was passiert, wenn ich mir von jemand anderem einen Traum verkaufen lasse, im Sinne von etwas, ein Ideal, etwas, für das es sich zu leben lohnt. Und ich meine, das ist ja genau das einzige Lebensziel, was Boxer in sich hat. Er sagt ja mit seinen letzten Worten so gefühlt, schade, dass ich jetzt halt nicht noch gesehen hätte, wie zumindest das Fundament der Mühle nochmal steht. So, das ist das Einzige, was er halt irgendwie in seinem Leben noch gerne gesehen hätte, bevor er dann in seinen Ruhestand geht. Und das ist eben jemand, der sein ganzes Leben halt einfach nur darauf vergibt. Und das sehen wir heutzutage en masse. Und ich will nicht sagen, dass das staatsorganisiert ist. Und das kann auch, da haben wir auch schon drüber geredet, damals in unserer Folge rund um den Fight Club. Es kann dieses Konsumerische sein, wo ich dann einfach nur lebe, damit ich arbeiten kann, damit ich konsumieren kann. Und einfach diese Unreflektiertheit. Und er wird halt immer einfach als dumm dargestellt, dass er das nicht kann. Ich will nicht glauben, dass das in der Realität auch so ist. Ich glaube, es ist halt einfach nur, dass diejenigen Leute einfach nicht die richtige Unterstützung haben, um das zu sehen.
Was ich spannend finde an dem Gedanken, den du gerade äußerst mit den Träumen und dem Traumverkauf, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die sich in den letzten 2 Jahrzehnten vor allem sehr, sehr weiterentwickelt hat. Also früher meine ich jetzt vor allem das letzte Jahrhundert, da war es mehr so, ja, wir verkaufen den Leuten einen Traum und etwas, wovon sie zehren können, wenn es ihnen mal nicht gut geht, und dann können sie sozusagen sich durch die schweren Zeiten ringen, weil sie ja vom Traum immer dann wieder ein bisschen naschen können. Und was es ja heutzutage auch hauptsächlich gibt, ist ja eigentlich, dass man Albträume verkauft. Und dieses Albtraumgeschäft, was sich jetzt entwickelt hat, die letzten, ja, besonders eben 2 Jahrzehnte, das ist, glaube ich, nochmal eine ganze Ecke mieser als das Traumgeschäft, weil heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass man einem den Traum verkauft bekommt von irgendwie, dass mit Deutschland bergauf geht oder sowas, sondern es wird ja nur verkauft irgendwie, der Klimawandel wird uns alle umbringen oder die AfD wird die Macht an sich reißen und dann gibt's den nächsten Holocaust und solche Geschichten. Und man darf jetzt von den einzelnen Themen darf man sicherlich halten, was man will, aber mir geht's jetzt mehr darum zu sagen, dass wir uns gewandelt haben dahin, dass wir nicht mehr positive Dinge in unseren Träumen anstreben, sondern dass wir wirklich in so einer Albtraum-Dealership gelandet sind. Und das ist auf jeden Fall was, wo man mal drüber nachdenken sollte, wenn man sein ganzes Leben darauf ausrichtet, dass zum Beispiel in Amerika ist das ja auch ganz groß, die haben halt nicht die AfD, sondern die haben halt Orange Man Bad. So, das ist schon eine abstruse Sache. Ich meine, ich habe das jetzt vor kurzem auch gesehen im neuesten Video von Professor Christian Rieck, wenn ihr den kennt. So ein Spieltheorie-Professor, der auch sehr gute YouTube-Videos macht. Und der hat auch gemeint, ich meine, diese Artikel, die man gesehen hat, die nach dem Attentat veröffentlicht wurden, eben, dass es da laute Knallgeräusche gab und dass Trump dann von der Bühne geflüchtet ist und so, dass ja alles irgendwie noch versucht hat, ihn als schlecht darstellen zu lassen. Da meinte er dann auch, das ist der Professor Rieck, dass es eben so ist, dass diese Person bei Millionen von Amerikanern als kategorischer Täter verankert ist und dass es für diese Menschen unmöglich ist, dass dieser Bösewicht auch mal das Opfer von irgendetwas sein kann. Und deshalb wird dann versucht, die offensichtliche Realität in irgendeiner Weise zu biegen und zu verschieben, damit es dann wieder in das Narrativ passt, Orange Man bad. Weil das ist ja die einzig wahre Realität. Und wenn er mal bad ist, dann kann er ja auch nicht mehr Opfer von irgendwas anderem werden. Und das ist so eine Schizophrenie, die halt in den letzten, wie gesagt, 2 Jahrzehnten massiv ausgebrochen ist. Und natürlich auch die Woke Culture, die fetteste Wurzel davon ist. Und was ja eigentlich auch sehr schade ist, weil es viele, viele Ideen gibt, die ja im Grunde absolut richtig sind. Also Gleichberechtigung, Chancengleichheit und auch sexuelle Freiheit sind wichtige Themen für eine gut funktionierende Gesellschaft. Aber die würden halt alle, wie Tom sagen würde, freudscher Versprecher, und missbraucht, ja. Und das sind so Dinge, wo wir hoffentlich mal so Bücher von vor 100 Jahren wie jetzt Animal Farm mal nehmen können, um uns mal zu reflektieren, so, yo, sind wir denn eigentlich noch auf einem Pfad, auf dem wir sein wollen, oder ist der Zug langsam am Entgleisen? Und das sind, glaube ich, schon so Dinge, die uns jetzt besonders beschäftigen sollten, weil im Zuge dessen, dass der technologische Fortschritt immer, immer besser wird, müssen wir ja auch berücksichtigen, dass wir langsam mal nachziehen müssen mit dem gesellschaftlichen Fortschritt, weil wir sonst in ganz abstruse Welten abdriften werden, so à la Cyberpunk oder sowas. Und da habe ich, glaube ich, ein Bauchgefühl, dass eigentlich niemand Bock drauf hat, in so einer Welt zu leben. Aber irgendwie steuern wir trotzdem mit Vollkaracho darauf zu. Da würde mich mal auch interessieren, was ihr davon haltet, von der ganzen Geschichte mit diesem Albtraumverkauf und so weiter.
Das ist mega interessant, weil das wieder eine Parallele ist zur Geschichte in Animal Farm. Und zwar weniger jetzt das Attentat, also das Attentat natürlich auch, aber mehr mehr so private Reaktion, die meisten Menschen gezeigt haben. Also nicht nur in den USA ist es ja in den Köpfen der Menschen so, dass es da ein Gut und ein Böse gibt irgendwie, die da im Wettstreit liegen, sondern auch in den Köpfen der Leute hier ist es ja auch so, dass da abstruseste Auswüchse hervorgegangen sind, wo Menschen offen geäußert haben, wie schade es doch ist, dass der Schuss daneben ging und es wäre doch alles viel besser, wenn er jetzt tot wäre. Also da wurde halt dieser Todeswunsch geäußert gegenüber einem Menschen in dieser Manier, dass man ganz klar gemerkt hat, die halten den für Baby Hitler mehr oder weniger, oder weiß ich nicht, so da, wo man sich gerechtfertigt fühlt, dass man jemandem den Tod wünscht. Und das finde ich halt extrem vermessen, ohne jetzt hier eine Lanze zu brechen. Ich würde die Wahl auch nicht wählen wollen, die Amerikaner haben. Aber das ist schon eine völlig überzogene und heftige Reaktion, dass man einem Menschen einfach so den Tod wünscht und sich da überhaupt nichts scheißt, das öffentlich zu äußern. Das ist heftig.
Vor allem witzigerweise, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, es sind ja meistens die Leute aus der linken Ecke, die dann auch alle vehement gegen die Todesstrafe sind. Das finde ich ist ja auch schon mal ein ganz, ganz abstruses ethisches Konstrukt, was man da so aufbaut. Weil ich meine, wenn du jetzt ein Hardliner bist, der sagt, hey, ich bin dafür, dass man alle Kriminellen ab einem bestimmten Grad hinrichtet und für mich ist Trump einer von diesen Kriminellen, dann würde ich sagen, okay, du hast vielleicht einen komischen ethischen Kompass, aber der geht wenigstens immer in die gleiche Richtung.
Ja. Was das noch interessanter macht, ist, dass man immer diese Hassobjekte erschafft. Und in Animal Farm war es auch so, dass am Anfang nur der Mensch das große Hassobjekt war. Und egal, ob es sinnvoll war oder nicht, alles, was Menschen produziert und genutzt haben, ist grundsätzlich schlecht und Tiere sollten es einfach nicht machen. Also auch da ist schon die Ideologie so gepolt, dass man ohne irgendwelche rationalen Argumente zu haben, ein Hassobjekt aufstellt, gegen das sich alles richten kann. Und dass dann auch alles irgendwie vice versa begründet, was du halt irgendwie begründet haben musst. Und im späteren Verlauf radikalisiert sich das noch weiter und es eskaliert ja letztendlich zum einen halt mit der Verbannung Schneeballs und auch dieser Diffamierung, dass er auf einmal an allem schuld ist. Auf einmal ist Schneeball der große Baby-Hitler, den man töten sollte. Und dann kommt ja die Machtergreifung Napoleons, wo er die ersten öffentlichen Hinrichtungen auch gleich stattfinden. Und das ist wieder so eine super interessante Szene. Auf der einen Seite, man merkt, das System ist jetzt bereit dafür, immense Gewalt auszuüben und zu rechtfertigen. Weil sie haben es ja geschafft, das zu rechtfertigen, indem sie gesagt haben, die stecken alle mit Schneeball unter einer Decke und wollen uns hier scheitern sehen. Und dann waren das dann auch abstruse Vorwürfe wie, die haben heimlich mal mehr gegessen. So, das hat dann schon gereicht, um die von den Hunden hinrichten zu lassen. Und selbst Boxer soll ja zuerst hingerichtet werden, obwohl er der große strahlende Held ist. Das hat natürlich auf der einen Seite den Hintergrund gehabt, dass Boxer eine sehr, sehr beliebte Gestalt war und es ja auch im Raum stand, dass er zu dem Zeitpunkt beliebter war als Napoleon selbst. Und auf der anderen Seite, dass er eben sich daran erinnert, dass es nicht so sein sollte, dass Tiere Tiere töten, sondern dass es eher darum ging, dass das nicht mehr passiert. Und dann versucht er irgendwie dagegen, sich aufzulehnen und versucht, die zu beschützen vor den Hunden. Aber ist dann doch noch so Napoleon-gläubig, dass er sich bei Napoleon vergewissert, ob er jetzt den Hund, den er gerade unterm Huf hat, töten soll oder nicht. Und Napoleon merkt, okay, Boxer ist, egal was passiert, einfach gläubig. Und solange ich die Befehle geben kann, ist der ungefährlich für mich und lässt ihn dann am Leben. Und dann am Ende ändert sich ja das Feindbild noch mal mehr zugunsten der Schweine. Also dass halt die Schweine am Ende immer als die Engel und die absolut Guten dastehen und alle anderen mehr oder weniger herabgewertet werden. Und genau dieselbe Situation ist auch das, was wir halt in diesem auch sehr modernen gesellschaftlichen, vielleicht kulturellen Streitbildern erfahren.
Hm. Nochmal kurz meine Reaktion mit dem Albtraum, der verkauft wird. Ich meine, das ist das Totschlagargument bei Farm der Tiere. Es geht ja immer darum, aber wollt ihr wirklich, dass der Jones zurückkommt? Weil wenn wir das nicht machen, dann kommt der Jones zurück. So, nee, den wollen wir eigentlich nicht haben. Den alten Farmer, den wollen wir nicht haben. So, dementsprechend ist Witchen immer mit dem Teufel gedroht. Wie der jetzt aussieht, ob der orange aussieht und China sagt oder ich weiß es auch nicht. Irgendwas anderes ist mir egal. Aber es wird halt immer mit so jemandem gedroht. Und jetzt nochmal auch wieder in Verbindung mit eben dem versuchten Attentat. Oder ich meine, das Attentat, was missglückt ist, je nachdem, wie man das Ganze irgendwie nennen möchte. Ich weiß nicht, was hier die korrekte Nomenklatur ist. Dieser moralische Kompass, ich meine, das siehst du 1:1 wieder in Farm der Tiere. Ja? Dann heißt es auf einmal wieder, du darfst kein Alkohol trinken, einfach, ja, aber halt nicht in Übermaßen. Oder du darfst keine Tiere töten, außer sie sind halt irgendwie Feinde der Farm, irgendwie sowas. Und Gleiches passiert hier auch irgendwie. Und für mich ist das tatsächlich ein Zugeben von Unfähigkeit. Denn an sich würde man sagen, politischer Diskurs ist ja eigentlich nur ein Diskurs von Ideen in seinem Innersten. Und dann zu sagen, ich komme mit meinen Ideen nicht weiter. Wir haben uns eigentlich entschieden, okay, wir machen Politik, wir sagen, das Gesetz des Dschungels, ja, das Gesetz des Stärkeren, das heben wir jetzt auf, wir machen jetzt Politik, wir sind besser als das. Derjenige mit dem dicksten Oberarm kann jetzt halt eben nicht mehr durchgreifen. Und wir reden jetzt halt einfach über Ideen und wir müssen den Leuten, die uns die Macht geben wollen, eben eine Idee verkaufen und sagen, hey, die müssen wir unterstützen. So. Und wenn ich dann sage, ich komme nicht weiter, meine Argumente sind einfach nicht gut genug, um die Leute zu überzeugen. Das heißt, ich muss wieder zurück zum Gesetz des Stärkeren. Nur, ich meine, sind wir heutzutage halt einfach ein paar hundert Jahre weiter und der Oberarm wird dann halt irgendwann ersetzt durch ein Sturmgewehr. Ja, okay, dann kommst du halt in so eine Situation. Also es ist einfach für mich ist es ein Zugeben von, ich will nicht sagen Verlust, aber dass man einfach nicht weiter weiß. Und das ist ja tatsächlich, ich will jetzt gar nicht als anprangernd oder sowas sehen, das ist für mich einfach nur ein Zeichen, dass die Leute fast schon sich verloren fühlen. Und jetzt kann man drüber reden, wie man möchte, ob die jetzt das jetzt Trump Derangement Syndrome ist oder wie sich das auch immer nennen möchte. Oder ob das irgendwie was anderes ist, ist mir egal. Ich weiß, dass viele Leute sich durch diesen Menschen sehr stark bedroht fühlen. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist im Prinzip eben eins zu eins das, ja. Die USA hat eine sehr, sehr starke Konstitution. Ich bin manchmal recht neidisch aus Sicht Deutschlands darüber. Aber wenn ich eben sage, diese Konstitution gilt nur in gewissen Fällen und in anderen Fällen eben nicht. Und hier nochmal mein Verweis, die Chevron Deference, das hat jetzt nicht mehr so stark viel damit zu tun, aber eben diese Auslegung der Regeln. Und das ist eben so ein Ding, wo ich mir sage, okay, das ist einfach nur, du versuchst die Spielregeln des Spiels, auf die sich jeder am Anfang festgelegt hatte, dass wir die so spielen, versuchst du einfach zu deinem eigenen Vorteil auszulegen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine absolute Allergie dagegen habe, wenn irgendjemand sich Special Interests irgendwie holen kann, ja. Irgendwas, was er nicht verdient hat, das ist vielleicht jetzt ein breiter Term, das genauer zu definieren, bräuchte jetzt einiges an Zeit, aber einfach sich irgendwas zu holen, was er meiner Meinung nach oder von den Spielregeln, die festgelegt wurden, nicht verdient hat. Und das macht mich wirklich, das bringt mich brutal auf die Palme. Und Ähnliches sehe ich halt eben hier in vielen der Diskursen. Und eben deswegen, ich weiß nicht, dass ich furios war beim Lesen des Buches, aber als ich dann halt eben drüber nachgedacht habe, so, ja, an sich ist das viel von dem, was wir heutzutage beobachten oder auch damals beobachtet haben, dass wir einfach Eliten haben, die Leute einfach systematisch verarschen und das System einfach immer weiter in ihren Favor sich auslegen lassen. Rant Ende.
Also wie viel davon absichtliches Verarschen ist und wie viel halt gesunder Menschenverstand oder halt irgendwie ein Instinkthandeln ist, das will ich jetzt mal in Frage stellen. Ja, fair. Weil also klar ist, wenn man dir ein Fitzelchen Macht gibt, dann wärst du schön blöd, dieses Fitzelchen Macht nicht irgendwie zu nutzen. Also das ist einfach das Naheliegendste, was du machen kannst. Wenn jemand dir einen Stock in die Hand drückt, dann fuchtelst du damit rum, so fertig. Das ist einfach so.
Schau dann unsere letzte Folge.
Wie eine Salzsäule da und guckst den blöd an, sondern weißt ganz genau, wofür der da ist und dann wird er auch eingesetzt, fertig. Ja. Und
nee, vollkommen.
Insofern ist, denke ich, nicht alles immer intentionales Handeln. Manches ist auch einfach schlüssig. Und nur um das noch irgendwie unterzubringen in dieser Folge, bevor es völlig an Relevanz verliert, der Kosmonaut, also der erste Kosmonaut, der da im All war, der hieß Juri Gagarin und der wurde wirklich extrem als Posterboy der Sowjetunion genommen, weil der halt auch ganz schmuck aussah und gut bei den Frauen angekommen ist. Also der hat sich super dafür geeignet und der war tatsächlich ein Bauernsohn, der damals dafür genommen worden ist. Also von ganz unten nach ganz oben im wahrsten Sinne des Wortes. Es wäre nur noch krasser gegangen, wenn er davor in irgendeiner Mine gearbeitet hätte oder so. Es war schon wirklich das Aushängeschild und es ist eine interessante Persönlichkeit trotzdem.
Wir kommen nicht drum rum, um das jetzt vielleicht nochmal abzurunden. Ich glaube, wir haben es schon zu Genüge angeschnitten, aber einfach nochmal kurz über, alle Tiere sind gleich, manche Tiere sind gleicher als andere zu reden. Dieser Slogan, der dann irgendwann kommt und ich glaube, das ist, wenn man irgendwas von Orwell kennt, dann ist es entweder Orwellian oder eben diese Phrase, dass manche Tiere einfach gleicher sind als andere. Und der ja auch mehr oder weniger direkt von dem einen oder anderen Autokraten in irgendeiner Art und Form geäußert wurde, oder? Ich weiß nicht. Es ist eben schon einfach die, wenn man eben die Kirsche auf dieses Ganze, worüber mich jetzt halt aufgeregt hatte, draufsetzen würde, dann ist es wahrscheinlich einfach genau dieser zusammenfassende Spruch. Ne? Alle Tiere sind gleich, manche sind halt einfach gleicher als andere.
Letztlich ist es ja auch nur die Konsequenz dessen, dass Eliten sich irgendwie rechtfertigen müssen. Also irgendwas muss ja den elitären Stand rechtfertigen, den sie einnehmen, sonst könnte es ja jeder x-beliebige machen. Ja. Und in der Monarchie hat man sich irgendwann mal darauf eingeschossen, dass alles irgendwie Gottes Gnadentum ist und kannst du ja nichts machen, das ist einfach so. In der Kirche ist es ja interessanterweise ähnlich, also dass der Katholizismus sich durch diese Papstwahl dazu entschlossen hat, einen Stellvertreter Gottes zu erwählen und dem dann einfach diese Form der weltlichen Macht in die Hand gedrückt hat. Das ist eigentlich auch sowas Ähnliches wie ein Kaisertum, das da entstanden ist daraus. Auch die modernen Eliten, also sei es jetzt halt das Expertentum oder die Wissenschaft, wer auch immer halt gerade so die den Konsens prägen kann, der herrscht, der versucht sich ja auch eben zu legitimieren, indem sie halt eben sagen, ja, wir sind Wissenschaftler. Wir sind legitimiert durch den Prozess der Wissenschaft und implizit, also das wird ja jetzt nicht so geäußert, schwingt da natürlich mit, dass sie sagen, wir sind einfach schlauer und gebildeter, wir haben den höheren IQ und ihr müsst halt einfach das machen, was wir sagen, weil wir sind schlauer als ihr, seid einfach zu doof, um das alles zu verstehen. Und das ist ja auch das, was implizit bei den Leuten ankommt, nur dass die völlig fein damit sind, wenn ihnen jemand halt impliziert sagt, du bist blöder als ich. Und alle Leute sagen immer so, oh ja, klar, das ist halt die Wissenschaft oder das ist der Mann im Fernseher, der jetzt gerade einfach besser Bescheid weiß als ich, ohne das irgendwie in Zweifel zu stellen. Und das ist schon was, was man teilweise hinterfragen kann, ob man da nicht irgendwie zu sehr in dieses elitäre Denken sich selber hat reinziehen lassen oder ob man das nicht immer wieder in Frage stellen muss, ob Eliten tatsächlich Eliten sein müssen.
Ich meine, das ist ja auch immer die Rechtfertigung, die die Schweine von sich geben. So, ja, die Planung, das ist ja super schwierig und wir müssen hier irgendwelche Memos schreiben und Berichte und das muss ja alles unfassbar auch dokumentiert werden und dann muss verbrannt werden wieder. Da gibt es diese eine Szene und ja, deswegen müssen wir nachdenken und deswegen verdienen wir die Milch, deswegen verdienen wir das Bier und deswegen verdienen wir es, uns alle möglichen Titel zu geben und Medaillen zu verleihen und in Betten zu schlafen. Aber das brauchen wir einfach alles, um euch gut leiten zu können. Und ja, ich meine, das ist halt eben das, was manche Tiere gleicher macht als andere.
Ist eigentlich auch ein ganz, ganz alter Spruch, primus inter pares, falls ihr ihn kennt. Ja. Das hat Orwell ganz, ganz, ganz sicher von diesem Spruch abgeleitet, worauf ja das Cäsarentum im Römischen Reich aufgebaut hat, dass eben der Herrscher, also der Cäsar, war eben der Primus, also der Erste unter den Pares, unter den Gleichen. Also im Senat waren sie alle gleich und einer war halt noch etwas gleicher. Ja. Und man hat ja bei einigen römischen Kaisern gesehen, wozu das dann auch führen kann. Da sind wir wieder bei der Geschichte von Nassim Taleb, wenn er immer sagt, solche Prozesse, wenn die Varianz haben, dann ist es leider meistens immer nach unten und nicht nach oben. Und das ist genau das Problem. Weil wenn du einen sehr, sehr guten Kaiser hast, dann hast du deswegen nicht den Himmel auf Erden, aber wenn du einen sehr, sehr schlechten Kaiser hast, hast du definitiv die Hölle auf Erden.
Das ist auf jeden Fall ein Sprichlein, was man sich im Hinterkopf behalten sollte, wenn man eben sagt, okay, ich kann hier irgendjemanden legitimieren und gebe immer mehr Macht an diese Art Person ab.
Ja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall ordentlich reingerantet heute. Hat sich schon sehr gut angefühlt.
Auf jeden Fall.
Müssen wir vielleicht öfters machen.
Und nicht Dampf abgelassen worden. Ich glaube, das Buch lädt aber auch sehr stark dazu ein, weil es einfach sehr, sehr provokant ist. Es ist wirklich ins Gesicht geschrieben, wenn dann irgendwelche Kehlen rausgerissen werden, wenn es dann herausgestellt hat, ich meine, das ist natürlich sehr, sehr satirisch geschrieben. Ich musste durchaus, und das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, ich musste durchaus häufiger lachen, weil ich es einfach richtig lustig fand. Also gerade als er, wie gesagt, dieses Schwein da den Kater hatte. Und dementsprechend lädt es aber eben auch sehr, sehr stark zum Nachdenken ein. Und ich glaube, die eine Reaktion ist eben, und das ist durchaus vielleicht auch eine menschliche Reaktion, zu sagen, hey, das bringt mich irgendwie so ein bisschen auf die Palme. Ich glaube, das Wichtige aber ist, daraus dann aber auch die jeweiligen Schlüsse zu ziehen. So, was heißt das denn jetzt eigentlich für mich als Individuum und für uns als Gesellschaft, wie wir uns strukturieren sollen, wie wir uns aufstellen sollten und gerade eben auch, wie wir die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft verteilen sollten. Was ist eben die Machtgrundlage? Das ist irgendwie sowas. Das ist, und ich glaube, hier ist eben der Punkt, wo man sagen muss, okay, labere ich jetzt einfach nur ein bisschen Bockmist oder versuche ich wirklich gerade noch ein bisschen Input zu geben, wie man das Ganze strukturieren kann. Ich glaube, wir haben halt viel Bockmist geredet und das ist auch in Ordnung. Aber an anderer Stelle unsererseits kann man definitiv auch noch die andere Seite der ganzen Geschichte sehen. Was natürlich jetzt halt wieder eine Einladung ist, auch den anderen Content unsererseits für euch mal auch zu geben und zu gucken, was wir hier sonst noch von uns zu geben haben. Habt ihr denn, lieber Tim und Tom, sonst noch irgendwelche abschließenden Worte?
Danke auf jeden Fall für die Folge Ich freue mich auch, dass wir mittlerweile ja auch den ein oder anderen Zuhörer und Zuschauer gewinnen konnten. Das ist auch alles Good News. Und ich hoffe, wir können euch weiterhin eine wöchentliche oder biwöchentliche Dosis des kritischen Denkens und des muskulösen Muskulisierens mit an die Hand geben, damit ihr auch alle immer muskulöser und weniger Hirn oder mehr Hirn, wie auch immer, was euch lieber ist. Wir sind ja hier auch propagandamäßig unterwegs. ja, das war's eigentlich schon. Unser Podcast ist halt vielleicht gleicher als andere.
Ah, du hast es mir vorweggenommen. Niemand hat die Absicht, hier einen Podcast zu promoten.
Ja, die Memes, die man hier spinnen könnte, sind natürlich unendlich. Wir belassen es dabei. Liebe Zuhörer und ich glaube die 5 Zuschauer unter euch, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns wirklich, falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, mit uns schnacken möchtet, uns sagen möchtet, dass wir unfassbar schlechte Haarschnitte haben. Lasst uns einfach wissen, wir hören uns das gerne an. Ich beschwere mich bei meinem Barber und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.